SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Lexika sind ja eigentlich out. Ein Brockhaus im Regal für die Ewigkeit? Längst hat Wikipedia das Geschäft übernommen. Community-basierte Wissensakkumulation, an der jeder mitschreiben darf. Trotzdem entsteht gerade ein neues Lexikon. Ein gewichtiges Ding. Das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen, heißt es. Untertitel: Lexikon zur historischen Semantik in Deutschland. Das heißt also, ein Lexikon, das erfasst, wie sich die Bedeutung von Wörtern im Laufe der Zeit verändert hat. Über 30 Artikel stehen schon online, zu Stichworten wie Elite, Globalisierung, Klima und vielen anderen. In den kommenden Jahren werden es immer mehr und am Ende sollen 5 dicke Buchbände draus werden. Einer, der mitgeschrieben hat, ist der Historiker Christopher Klammer. Sein Artikel beschäftigt sich mit dem Stichwort Autorität. Ziemlich wichtig gerade, da autoritäre Strukturen weltweit zunehmen. Deshalb habe ich ihn eingeladen, um von seiner Arbeit und dem Lexikon zu erzählen. Guten Tag, Herr Klammer.
Guten Tag, Frau Borchert. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Klammer, Sie haben über die Begriffe Autorität, autoritär geschrieben. Diese Stichworte haben bei uns im 20. Jahrhundert sowas wie Hochkonjunktur. Warum eigentlich?
Naja, das liegt daran, dass mit diesen Stichworten eben verschiedene politische und soziale Herausforderungen, Wandlungsprozesse und einschneidende Problemgeschichten der Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert aus einer neuen Perspektive oder aus einer zusätzlichen Perspektive erschlossen werden können. Und diese Problemkomplexe kreisen eigentlich immer um das Spannungsverhältnis von Autorität auf der einen Seite und Demokratie auf der anderen Seite. Sowohl bezogen auf eben politische Systeme auf einem relativ hohen Abstraktionslevel, also demokratische Regierungsformen versus autoritäre, als auch mit Blick auf Erklärungsansätze, warum sind eigentlich antidemokratische, antisemitische und faschistische Regime in den 30er Jahren in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, emporgekommen. Und dann in der Nachkriegszeit, in den 60er Jahren insbesondere, thematisieren die aufgekommenen sozialen Bewegungen um 1968 eben aus ihrer Sicht bestehende autoritäre Strukturen und Missverhältnisse in der bundesrepublikanischen Gesellschaft mit dem Ziel, einen Rückfall in solch antidemokratische Zustände zu verhindern.
Kann man sagen, Herr Klammer, dass sich die Bedeutung der Wörter Autorität und autoritär im 20. Jahrhundert verschärft hat?
Mit Blick auf das Adjektiv, das Sie gerade genannt haben, autoritär, würde ich das auf jeden Fall bejahen und unterstreichen. Es gibt eine Phase vielleicht bis in die 1930er Jahre, wo das Wort auch wertneutral, teilweise sogar positiv konnotiert verwendet werden kann. Aber von da an ist das ein negativ konnotiertes Adjektiv, das sich praktisch nicht positiv verwenden lässt. Und jetzt ist aber der größere Brocken eigentlich das Substantiv, das Sie angesprochen haben. Denn Autorität an sich zeichnet sich im 20. Jahrhundert sowohl durch bestimmte Kontinuitäten aus, als auch durch einen maßgeblichen Wandlungsprozess, der aber nicht zwangsläufig dazu führt, dass man sagen kann, dass die Semantik an sich schärfer oder negativer geworden ist.
Wenn man an die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts denkt, dann ploppt ja auch irgendwann das Stichwort antiautoritär auf. Das ist ja sehr interessant und dem widmen Sie sich auch in Ihrem Text. Ich denke, klar, bei autoritär erstmal an Schriften von Horkheimer, von Fromm, von Marcuse, der autoritäre Charakter, die autoritäre Persönlichkeit, das waren Reaktionen auf den Faschismus und die Texte von diesen Denkern haben vor allen Dingen in den 1960er Jahren in Westdeutschland sehr viel Wirkung gehabt. Interessanterweise waren das alles Texte, die aus der Soziologie und aus der Pädagogik kamen. Und dann kam eben dieses Stichwort antiautoritär auch auf, diese Vokabel. Was genau meint das eigentlich?
Das ist letztlich eine schwierige Frage, denn Sie haben schon gesagt, das Adjektiv kommt plötzlich auf, relativ sprunghaft und mit großer Konjunktur ab etwa Mitte der 1960er Jahre. Und es hält sich dann auch gar nicht mal so lang, etwa für 10 Jahre. Und wenn man sich fragt, warum kommt es auf und was soll es eigentlich bezeichnen? Dann würde ich das schon trennen. Es kommt, glaube ich, auf, weil es pragmatisch gebraucht wird, um auf autoritär erachtete Strukturen hinzuweisen und um zu warnen vor der potenziellen Rückfallanfälligkeit der Gesellschaft für undemokratische politische Systeme, also für genau das, was die von Ihnen gerade zitierte sozialpsychologische Forschung herausgearbeitet hatte. Und insbesondere eben die Bewegung um 1968 herum die solche Strukturen meinten zu identifizieren, dieses Rückfallrisiko für relativ hoch erachteten und damit auf Demokratisierungsdefizite hinweisen wollten, haben das Adjektiv benutzt. Und auf der anderen Seite, und damit komme ich mehr vielleicht zum Kern Ihrer Frage, stellt sich ja der Punkt, was es eigentlich bezeichnen sollte als Gegenbegriff zum Adjektiv autoritär. Und da begegnet es uns ja vor allen Dingen in einer Losung, nämlich der von der antiautoritären Erziehung. Eine Wendung, die maßgeblich auf die Pädagogin Monika Seifert in den 60er Jahren zurückgeht. Und das Ziel dieser ganz verschiedenen Ansätze zum antiautoritären Erziehen bestand eigentlich darin, Demokratiefestigung von Beginn an zu leisten. Also die freiere Entfaltung der Persönlichkeit schon von kleinen Kindern oder bei kleinen Kindern zu forcieren. Eine gewisse Abkehr von sogenannter Gehorsamshörigkeit als einer identifizierten Ursache für den in Anführungsstrichen Erfolg des Dritten Reichs ja sicherzustellen. Und in dieser Hinsicht blieb das, was unter antiautoritär zusammengefasst wurde, zwar immer noch vage, aber der gemeinsame Nenner war eben Demokratieerziehung von Beginn an und ein Erziehungsprinzip zu forcieren, das eine Abkehr von Erziehungsprinzipien der Vorkriegszeit bedeutete.
Wie sind Sie denn zu Ihren Ergebnissen gekommen? Also welche Art von Texten und Medien haben Sie für Ihren Artikel ausgewertet?
Grundsätzlich begriffsgeschichtliches Vorgehen. Und deshalb habe ich zum einen klassische Quellen der Begriffsgeschichte, die wir also in der Geschichtswissenschaft für solche Zugänge sprachgeschichtlicher Art verwenden, herangezogen. Das sind Lexika, monographische Schriften, auch Parlamentsdebatten und Ähnliches. Und dann habe ich aber zusätzlich in relativ großer Zahl Printmedien in Form von Zeitungen und Magazinen dazugezogen, Reden, die außerhalb des Parlaments gehalten wurden, vereinzelt Interviews, andere kleinere politisch-programmatische Schriften, wissenschaftliche Monographien aus kleineren wissenschaftlichen Disziplinen, aber auch zum Beispiel einzelne Erklärungen und Verlautbarungen, zum Beispiel der katholischen Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, sehr wichtig mit Blick zum Beispiel auf kirchliche Autorität. Und für das 21. Jahrhundert auch audiovisuelle Quellen, beispielsweise eine ARD-Alpha-Sendung oder Blogbeiträge. Was dahinter steckt, das ist natürlich die Tatsache, dass die Orte, vor allem die medialen Orte, an denen politisch kommuniziert wird, im 20. und frühen 21. Jahrhundert natürlich eine massive Vervielfachung erfahren haben. Also um politische Kommunikation einzufangen, muss man viel breiter gucken.
Mhm. Ihr Artikel, der umfasst jetzt 30, ich sag mal, intensiv recherchierte Seiten. Davon sind 4,5 Seiten Fußnoten, streng wissenschaftlich. Wenn man sich vergleichend den Wikipedia-Artikel zum Stichwort Autorität anschaut und auch ausdrucken würde, wären das 53 Seiten. Davon wiederum knapp 23 Seiten sind dann Links und Fußnoten. Der Wikipedia-Artikel ist also sogar umfangreicher als Ihrer zum Stichwort Autorität. Warum braucht es einen Artikel wie Ihren und also auch ein neues Lexikon trotzdem?
Vielleicht ist da der Titel dieses Vorhabens, nämlich Lexikon, leicht irreführend. Denn eigentlich ist es ein großes kooperatives Forschungsprojekt, das eben am Ende über 100 Artikel zu ganz wichtigen Leitbegriffen der Entwicklung Deutschlands im 20. Jahrhundert zusammenfassen soll. Aber es ist vor allen Dingen ein sprachgeschichtliches Forschungsprojekt, das dieses Terrain, also das 20. Jahrhundert, das bisher systematisch nicht untersucht wurde, sprachgeschichtlich, einzelne Phasen schon, aber nicht systematisch im Längsschnitt, erschließen will, Thesen aufstellen will, dadurch Folgeforschung ermöglichen und anregen will, aber auch Widerspruch auslösen möchte. Und das ist ja schon ein bisschen was anderes als das, was man traditionell in Lexika findet. Da findet sich unumstrittenes, kanonisiertes Wissen, wenn man etwa an die früheren Konversationslexika denkt oder an das denkt, was bis heute unter Enzyklopädie firmiert. Und da würde man ja dann auch Wikipedia zuzählen. Aber das ist einfach eine etwas andere Ziel- und Stoßrichtung. Und was ich noch hinzufügen möchte, das unterscheidet dann eben Wikipedia beispielsweise vom Brockhaus. Wikipedia-Beiträge sind eben nicht redaktionell abgesichert. Manche sind sehr gut, bei anderen fragt man sich, ob sie nicht teilweise im Inhalt auch zufällig zustande gekommen sind. Sprich, die Methodik ist zumindest mal nicht transparent und das sind schon nach wie vor gewichtige Unterschiede. Aber das Hauptargument wäre, dieses Lexikon-Projekt, bei dem ich mitmachen durfte, hat eben eine andere Zielsetzung als ein klassisches Lexikon.
Das leuchtet ein. Vielen Dank, Christopher Klammer, für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und ich bin Katharina Borchert. Sie hören SWR Kultur und ich sage Ihnen jetzt nochmal, wie das Lexikon heißt. Nämlich das 20. Jahrhundert in Grundbegriffen. Lexikon zur historischen Semantik in Deutschland. Herausgegeben von Ernst Müller, Barbara Picht und Volko Schmieder. Dabei federführend sind drei wissenschaftliche Institute. Das Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin, das Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim und das Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Die einzelnen Texte erscheinen sukzessive auf der Website des Schwabe Verlags, schwabeonline.ch. Dort kann man die ersten 30 Texte schon jetzt kostenlos anklicken und abfragen, also nochmal schwabeonline.ch. Zum Abschluss des Projektes werden die Texte dann auch gedruckt und erscheinen bei Schwabe in 5 Bänden.